Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Miriam Wohlfahrt und André Bajorath. Wir bei Payment and Banking stellen immer wieder fest, dass die Umsetzung von Omnichannel-Strategien herausfordernd ist. Insbesondere die vollständige Integration der Zahlungsabwicklung über sämtliche Vertriebskanäle. Ein großes Hindernis kann hierbei die Vielzahl unterschiedlicher Systeme sein, die eine ganzheitliche Betrachtung der Waren- und Zahlungsströme erschwert. Mit der Commerce-Plattform hat der Zahlungsdienstleister PayOne nun eine Lösung entwickelt, die es ermöglicht, alle technischen Komponenten zu verknüpfen. Reibungslose Abläufe garantiert. Ganz im Sinne von Seamless Commerce. Mehr dazu auf payone.com/omnichannel.
Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Oder ist es heute ein Politik-Podcast? Werden wir sehen. Wir haben jedenfalls einen Gast und ich bin froh, dass ich nicht alleine bin, sondern die Miriam bei mir ist. Und wir haben einen Gast, der ist uns, glaube ich, aus Brüssel zugeschaltet. Und es ist jemand, den vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört hat. Seinen Namen, die Partei hoffentlich auf jeden Fall. Es ist Damian von Böselager oder Damian Böselager, das würde ich gleich selber sagen, von Volt. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Es ist tatsächlich gerade Straßburg. Wir haben hier die letzte Plenumssitzung und deswegen sitze ich gerade in Straßburg.
Ach stimmt, das ist ja immer noch diese Pendelei zwischen den beiden Städten, ne?
Ziemlich sinnlose Geschichte, aber leider kann das nur der französische Präsident aufheben. Das Parlament würde sogar gerne sozusagen den Sitz in Straßburg mehrheitlich abschaffen, aber ohne Zustimmung des französischen Präsidenten Macron wird es nicht laufen.
Aber du hast gerade nicht ein Straßburg-Programm, oder? Jeden Tag woanders irgendwie.
Ja, im Moment ist viel, vor allem hat man, habe ich ja sozusagen nach der Europawahl gedacht, okay, jetzt kann man gemütlich hier die Delegation aufbauen und irgendwie sozusagen sich erstmal orientieren und dann geht es jetzt natürlich direkt weiter mit der Bundestagswahl, das ist schon viel los gerade, aber es macht auch mega Bock.
Damian, vielleicht möchtest du erstmal, also Miriam erstmal hallo, schön, dass du auch mal wieder im Podcast bist.
Ja, freut mich dabei zu sein und wir sind ja so ein bisschen André und ich, wir sind ja beide Volt-Unterstützer, ja, wir sind ja so ein bisschen Supporter und finden das auch ganz toll, deshalb auch die Idee, dass wir hier mal einen Podcast zusammen machen, auch wenn sich vielleicht unsere Community hier etwas wundert, dass wir hier über Politik sprechen. Aber Finanzen und Politik hat ja auch ganz viel miteinander zu tun. Und auch wenn wir über europäische Souveränität und so weiter sprechen, dann kommt es eben auch sehr stark zum Tragen. Und deshalb finde ich es echt schön, dass du heute hier bist und ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Damian, sag da vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist, was du machst und warum du überhaupt auch hier sein solltest und worüber wir sprechen wollen.
Sehr gerne. Also ich bin Damian, tatsächlich Damian Böselager nenne ich mich meistens, aber kann man machen, wie man lustig ist. Genau, ich habe irgendwann mal Philosophie und VWL studiert, dann habe ich bei McKinsey gearbeitet und dann habe ich vor 8 Jahren Volt mitgegründet mit so 2 Freunden, einer Französin und einem Italiener, die ich übrigens morgen auf einen Kaffee treffe, was mich mega freut, nach relativ langer Zeit mal wieder.
Die beide noch dabei?
Die sind beide sozusagen weitergezogen und versuchen eine weltweite Bewegung aufzubauen für Rechtsstaat und Demokratie, das ist eigentlich ganz cool. Genau, und jetzt bin ich gerade das 2. Mal ins Europaparlament gewählt worden im Juni und bin dann auch gewählt worden zum stellvertretenden Vorsitzenden des Wirtschafts und Finanzausschusses, sitze auch noch im Industriepolitischen Ausschuss, im Haushaltsausschuss und im Haushaltskontrollausschuss und dementsprechend sind sozusagen eure Fragen für mich relevant, aber man muss auch dazu sagen, dass ich mich sozusagen noch einarbeite und ja, so ein paar Ideen habe ich schon. Ich bin auch Verhandler vom digitalen Euro, das hilft natürlich auch und ich glaube jetzt viele Themen, über die wir sprechen können.
Magst du vielleicht ganz kurz, bevor wir wirklich in diese Themen reinsteigen, nochmal ganz kurz sagen, was die Idee war, warum ihr damals, 8 Jahre ist es her, sagtest du gerade, die Idee hattet, eine neue Partei zu gründen?
Ja, gerne. Also meine Idee war ganz einfach. Ich habe jetzt da ein paar Jahre bei McKinsey gearbeitet und dachte ich, cool, ich mache jetzt einen Master in New York. Und die Idee war, 2 Jahre Master machen, viel feiern und mit viel Schulden wieder zurück zu McKinsey gehen und die dann abzubezahlen. Das war relativ einfach. Das war wirklich der absolute Obertraum. Weißt du, du musst nicht wie die anderen dir überlegen, welchen Job machst du danach und die ganze Zeit wieder dein Master schon irgendwie Zukunft nachdenken. Du weißt, du hast einen Job so und du kannst halt irgendwie, keine Ahnung, in New York genießen. So, das war eigentlich so die Idee. Aber ich bin da halt hingekommen 2016 nach dem Brexit-Referendum gerade, das war ja im Juni des Jahres, und dann halt mitten in den Wahlkampf von Hillary Clinton und Trump reingefallen. Und das war halt einfach total wirr. Und da hat mich ein Freund mitgenommen, in das Wahlkampfzentrum von Hillary Clinton zur Wahlnacht. Und das waren halt so, muss man sich so vorstellen, 30.000 Leute, die da irgendwie gefeiert haben. Hey, Hillary Clinton wird the first female president. Der Bischof von New York hat sie gesegnet als first female president. Und so. Also Katy Perry auf der Bühne und so. Und dann kamen halt die Ergebnisse rein und es wurde klar, sie verliert. Und dann hattest du halt so 30.000 Leute um dich herum sitzen, die alle geweint haben und irgendwie nicht wussten, wie es weitergeht. Und dann haben wir überlegt, okay, was heißt es eigentlich für uns, dass diese Rechtspopulisten überall stärker werden, auch in Deutschland, auch in Italien, auch in Frankreich, wo eben diese zwei Freunde, mit denen ich viel drüber gesprochen habe, herkamen, Andrea und Colomb. Andrea ist ein Mann aus Italien, um das zu erklären. Dann haben wir überlegt, geil, das Gegenteil von einer rechtspopulistischen, nationalistischen Partei ist eine europäische, faktenbasierte, progressive, pragmatische Partei. Dann lass uns versuchen, das irgendwie aufzubauen. Und dann haben wir angefangen und sind immer mehr Leute dazugekommen.
Das klingt echt, aber irgendwie auch ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, eigentlich warst du eher so auf dieser McKinsey-Seite unterwegs, also einfach total den klassischen Weg, das, was du ja dann gemacht hast, was ihr dann gemacht habt, ist ja wirklich mehr oder weniger genau das Gegenteil. Ne? Also zu sagen so, ey, wir haben hier gerade so eine Idee, wir haben so einen Traum, das klingt ja eher so fast, wie Miriam und ich das ein bisschen aus der Wirtschaft kennen, namens Startup, eine neue Partei zu gründen, ist ja schon echt immer ein anderer Schnack, ne? Als der McKinsey-Job.
Das ist richtig, aber ich glaube, es gibt ja, also die meisten Leute, die sich bei einer Beratung bewerben, machen das aus Verlegenheit, wie gesagt. Also Verlegenheit, nicht zu wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, zumindest war das jetzt bei mir so. Und ich dachte halt damals, als ich mich bei der Beratung beworben habe, so, ich muss halt irgendwie lernen, wie ich arbeite und wie ich mich organisiere, wie ich andere Leute organisiere. Und da ich nicht weiß, was ich direkt machen möchte, ist das irgendwie ein guter Ort. Und ich habe dann aber schon bei McKinsey sehr viel so soziale und öffentliche Sektorprojekte gemacht. Also ich habe SOS Kinderdörfer internationale Strategie geschrieben und sowas gemacht wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2015, als sehr viele Asylsuchende nach Deutschland kamen. Also mir war, glaube ich, schon klar, dass es wahrscheinlich irgendwas mit gesellschaftlichem Mehrwert werden würde. Und deswegen ist das jetzt nicht so ein ganz weiter Sprung. Ich glaube, was ich schon krass fand, war halt zu sagen, so man versucht jetzt Partei selber. Also Partei, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in meinem Umkreis gibt es kaum Leute, die jemals überlegt haben, in eine Partei zu gehen. Vielleicht ein oder zwei von 100, die dann irgendwie so ein bisschen...
Ich bin schon Mitglied, seitdem ich 16 bin,
ja,
in Parteien.
Aber krass, das ist wirklich eine Besonderheit, zumindest aus meinem Umkreis. Ja? Also... Viele Leute, GIZ, Stiftung, vielleicht Journalismus ist auch, also wenn du so einen gesellschaftlichen Fable hast, so dann geht man halt irgendwie und macht halt NGO oder so, ja. Aber wirklich zu sagen, ich gehe da rein in dieses System, was wir eigentlich gebaut haben, um unsere gesellschaftlichen Probleme zusammenzulösen, nämlich in die Politik, habe ich erstaunlich wenig Freunde gehabt. Und deswegen war das für mich schon irgendwo ein Sprung und dann natürlich auch noch selber zu gründen, war vielleicht schon ein bisschen wahnsinnig auch. Ja.
Ich glaube aber, also du hast recht, also ist bei mir im Freundeskreis auch so, wenn es ist eigentlich niemand so richtig in der Politik oder engagiert. Aber ja, wir hatten, also ich habe ja irgendwie die Ehre gehabt, dich kennenzulernen, Damian. Das kam alles über Anna Herrhausen, die hat es so ein bisschen im Startup-Verband angeteasert und die hat mich damit total gecatcht, dass ebenso wenige Menschen Mitglied in einer Partei sind und dass man das echt unterstützen muss. Und ich habe ja auch mal in meinem früheren Leben mal Politik studiert, zwar nicht zu Ende, aber irgendwie ist es immer hängen geblieben, ein sehr großes Interesse dafür.
Damian, lass uns mal einsteigen. Also klar, Politik können wir jetzt, glaube ich, weiter drüber reden, auch über Grund und Ziel und sowas von Volt, aber lass uns wirklich mal einsteigen, ein bisschen in die Fintech, in die Finanzthemen. Wenn du jetzt so auf das neue Europaparlament guckst und auf die Themen, die euch gerade beschäftigen und möglicherweise auch Richtung Bundestagswahlkampf guckst, jetzt gab es gerade von dem ehemaligen Finanzminister, dessen Namen ich am liebsten gar nicht mehr in den Mund nehmen möchte, den Miriam und ich ja beide auch ganz gut haben kennenlernen dürften durch so einen komischen Beirat im Finanzministerium, auch nochmal Aussagen zum Bitcoin, wo man ja schon denkt, so ey, was für eine plumpe und platte Parallele zu Trump. Was beschäftigt dich, wenn du momentan auf die Wahlen guckst, auf das Europaparlament guckst und auf die Finanzen guckst? Welche Themen sind das?
Das ist eigentlich durchgehend das gleiche Thema. Das sieht daran, dass wir uns mit den 5 Volt-Abgeordneten jetzt ein bisschen aufgeteilt haben und mein Thema eben der Wirtschaft und Finanzen sind. Und das große Thema der neuen Europäischen Kommission, also von der Leyen jetzt für die nächsten 5 Jahre, was sie ausgerufen hat, ist Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist natürlich auch das Thema, was die deutsche Debatte im Bundestag jetzt gerade irgendwo oder also für den Bundestag sozusagen prägt. Und was ich da jetzt versuchte, die ganze Zeit durchzukriegen und warum ich auch Frau von der Leyen vor 4 Wochen persönlich habe treffen können und jetzt versuchen, mit ihrem Staff sozusagen daran zu arbeiten, ist die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass wir Wettbewerbsfähigkeit nicht denken als, hey, lass irgendwelchen alten existierenden Unternehmen irgendwie Staatsgeld geben, damit sie es in die neue Zeit schaffen oder wir zumindest irgendwie so ein bisschen die Jobs erhalten, die wir derzeit haben, sondern lass uns Wettbewerbsfähigkeit so denken, dass wir eben neue Wettbewerber unterstützen, in tatsächlich auch Innovationen in den Markt zu treiben, die wir vielleicht noch nicht haben. So, also einfach ganz dumm gesagt, ich habe die Sorge, dass es eine große Lobby gibt jetzt, die hier die neue Kommission ansprechen wird, sagen wird, hey, wir brauchen irgendwie Geld für die Stahlindustrie, für die Autoindustrie, für XYZ, aber halt keine Lobbyarbeit macht für die, die noch nicht existieren, weil die halt nicht da sind. Seid aber sozusagen ein, es gibt ja immer die Frage, so, who is the lobby for future generations? Hier ist die Frage, wer ist die Lobby für die noch nicht existierenden Unternehmen? Und das ist so ein bisschen der Versuch, den ich gerade mache. Und dann natürlich mit einem großen Fokus auf Zugang zu Kapital. Und da können wir auch gerne ein bisschen einsteigen.
Wenn du, ich meine, das gibt ja in Deutschland irgendwie auch die Diskussion. Die hat ja auch Habeck angestoßen mit dem Zukunftsfonds, mit dem Zukunftsfinanzierungsfonds und dergleichen mehr. Geht es in die Richtung, dass du sagst, also dass die EU und auch Deutschland mehr in die Richtung Venture Capital und Zugang zu Kapital gehen sollte? Also dass es einfach leichter wird in Europa, nicht nur Early Stage zu starten, sondern möglicherweise auch Growth zu machen?
Das ist auf jeden Fall eins der Elemente. Also wie ich drauf schaue derzeit ist, dass ich denke, lass doch mal aus der Reise einer Gründerin, eines Gründers denken. Einfach als Mindset-Shift. Ja? Dass man irgendwie sagt, wenn ich jetzt Politik daraus denke, wie kann ich diese Gründerreise unterstützen? Erfolgreich machen müssen es die Unternehmerinnen dann schon selber, aber wie kann ich sie unterstützen auf jedem Schritt? Das ist für mich der Ansatz. Und wenn man dieses Spiel mal durchspielt, und das haben wir sozusagen mit Volt auf unsere kleine Art und Weise dann irgendwie auch gemacht, aber dann würde ich sagen, okay, erst brauchst du eine Idee. Ja? Okay, bei einer Idee, wie kann ein Staat unterstützen durch Grundlagenforschung? Ich glaube, da gibt es noch sehr viel, was zu Technical Readiness gesagt werden kann und gemacht werden kann. Also kann man sowas wie Unternehmertum irgendwie replizieren in verschiedenen Unis und Orten in Deutschland und Europa? So. Oder gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, eben so Ökosysteme zu schaffen? Also gibt's eine Menge Sachen, die schon passieren mit Horizon, aber ich glaube, da kann noch mehr gemacht werden. Das, wenn du die Idee hast, dann brauchst du Geld. Und da würde ich unterscheiden zwischen den Zugang zu privaten Mitteln erleichtern und den Zugang zu öffentlichen Geldern ermöglichen oder anders gesagt öffentliche Gelder umschieben von dem, wo sie gerade hingehen, eben zum Beispiel 3 Milliarden gerade in einen ThyssenKrupp, so, also kann man 3 Milliarden vielleicht auch irgendwie anders nutzen, ist da die Frage. Das nächste Thema ist dann, also wenn du Geld hast, und also wenn du Idee hast, Geld hast, dann ist das nächste Thema, du brauchst Zugang zu Personal, Talent. Da geht es um so Themen wie ja Aktivierung von Frauen in der sozusagen arbeitenden Population. Da geht aber auch von anderen Gesellschaftsgruppen, die vielleicht gar nicht aktiviert sind. Das zweite da ist diese Frage Intra-EU-Mobilität. Also warum ist es so schwer innerhalb der Europäischen Union, seine Skills mitzubringen und warum kann ich einfach nicht aus Deutschland jemanden remote hiren in Palermo? Also gibt es auch einen Fall von Remote Cross-Border Hiring. Und das letzte Thema da ist Arbeitsmigration. Ja? Also wie man über Wettbewerbsfähigkeit jetzt nachdenken kann in einem alten Kontinent, ohne über Arbeitsmigration zu reden, ergibt für mich keinen Sinn. Okay, das sind so die ersten, also Idee, Geld, dann Talent. Da gibt es noch 3 weitere, aber da muss ich jetzt ein bisschen im Detail reingehen. Das ist die Frage von Compliance, also wie können wir Regulierungsdruck vermindern. Ist die Frage von Infrastruktur, also Energie. Habe ich gerade ein spannendes Telefonat mit jemandem von Geothermie gehabt, aber also wie kannst du Energiepreise lokalisieren und senken, dann Datenzugang das letzte würde ich sagen, sind tatsächlich Züge, so blöd es ist, Züge und Straßen, aber vor allem Züge. Und dann als 6. Thema ist dann die Frage fairer Wettbewerb mit Leuten, die aus den, USA oder chinesischem Ausland mit uns im Wettbewerb stehen, aber auch innerhalb der Europäischen Union die Wettbewerbsregeln nicht zu abzuschwecken. Das sind so die 6 Bereiche. Und sorry, dass ich jetzt eine Zeit gedauert, aber das hilft, glaube ich, so zu verstehen, wie wir gerade auf das Thema Wettbewerbsfähigkeit schauen, hier aus dem Europaparlament oder auch eben auch für den Wahlkampf in Deutschland. Ja.
Du hast eben gesagt, dass du so an die Reise einer Gründerin, eines Gründers, dass du das so beispielhaft nehmen wirst. Also ich kann jetzt so ein bisschen mal auf meiner Reise im Fintech-Bereich Da war eigentlich, wenn man so betrachtet, was sind so die größten Herausforderungen, aber eher, das waren die regulatorischen. Und da glaube ich auch immer so, weißt du, man wird immer gefragt, so als deutsches Startup, warum werdet ihr nicht so groß wie jetzt die Amerikaner, die Asiaten und so weiter? Und dann gibt's manchmal so ein paar ganz kleine Dinge sogar, was heißt klein, aber die sind dann nachher so groß, dass sie dann halt echt zu Riesenbergen werden. Das ist das KYC-Thema. Also wir haben bei uns zum Beispiel letztendlich, wir machen ja Kredite und wir müssen immer die Leute identifizieren. Und es läuft in jedem europäischen Land anders. Es ist, als ob wir dann im Prinzip, wenn wir internationalisieren wollen, müssen wir für jedes Land eine eigene Lösung bauen. Es ist also nicht so, dass wenn wir irgendwie eine App haben, die wir übersetzen müssen, wo wir vielleicht ein paar Verbraucherschutzgesetze irgendwie beachten müssen, sondern es ist wirklich im Prinzip ein komplett anderes Produkt und das macht es eben so schwierig. Ja, wo ich immer denke, was glaubst du, was können wir denn eigentlich tun in Europa, um da eine Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen? Weil ich glaube immer, wir haben ja einen sehr großen Markt, der ist ja nicht klein, aber und wir kriegen das auch hin mit den Sprachen, weil die Leute haben ja Bock drauf, ja, und haben auch Lust, also auch internationaler zu arbeiten. Und wir haben bei uns auch, im Prinzip arbeiten wir alle auf Englisch, wir sind ganz viele Nationen und wir könnten locker internationalisieren, weil wir allein schon so viele Sprachen auch im Unternehmen haben, ja, also von den Sprachen her. Aber eben die Regulatorik macht es halt super schwer.
Also ich würde sogar nochmal umdrehen. Ich glaube, wir müssen eben uns zumindest europäisieren. Wenn du jetzt anschaust, was eben in den USA gerade passiert, aber was auch sozusagen insgesamt im globalen Wettbewerb jetzt passieren könnte, dass wir in eher eine protektionistische Situation reinrutschen. Also dann, und das hat auch Sicherheitsdimensionen und so weiter, da geht es dann darum, dass wir tatsächlich das Potenzial, was in Europa liegt, entfalten. Und deswegen ist das ist natürlich auch Volts Kernmessage, so ein bisschen zu sagen, so, hey Leute, lasst uns doch mal, wir reden die ganze Zeit darüber, wie können wir wettbewerbsfähig werden, lasst uns doch zumindest mal das, was wir in Europa an Potenzial haben, wenn wir einfach nur Hürden zwischeneinander abbauen, das mal entfalten, weil dann geht's uns schon viel besser. Ja? Also ich versuche die ganze Zeit den Leuten zu erklären, so, hey, Europa hat uns schon krass viel wirtschaftlich gebracht. Aber wir sind vielleicht erst bei 10% unseres Potenzials, da wo wir eigentlich hingehen könnten, wenn halt eben so eine Lösung wie deine einfacher skalierbar wäre. Yeah. So, was kannst du machen? Also wenn ich jetzt mal in unser Thema 2, Zugang zu Kapital, reingehe, da wäre es halt die Frage der Kapitalmarktunion. Das ist halt auch so ein bisschen ausgelutscht, weil immer wenn du das sagst, dann sagen alle ja und dann machen die Regierungen trotzdem nein. Und das ist halt einfach ein Riesenproblem. Ich meine, wenn Christine Lagarde, wenn ihr dem da zuhört, die haben wir jetzt in den letzten paar Wochen ein paar Mal getroffen, weil wir so Trips zur EZB hatten und Karis, die sagt eigentlich nur noch, liebe Finanzminister, ihr spinnt. Ja, also es ist, wenn du ihr zuhörst, sie sagt halt nur noch, wir müssen das Potenzial der Kapitalmarktunion unbedingt heben, sodass das eine. Das zweite ist, das geht dann so ein bisschen in die Richtung Investierbarkeit von Unternehmen. Es gibt ja gerade so eine große, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, so eine große Initiative aus der Gründerszene, EU Inc. Ja, also sollte es nicht möglich sein, eine eigene Geschäftsform auf europäischer Ebene zu gründen, die für Startups vielleicht offen ist oder so, und die dann compliant ist automatisch mit allen 27 Regulierungen innerhalb der Europäischen Union. Also um es nochmal anders zu sagen, die EU versucht ja immer durch Gesetze zu harmonisieren. Also jetzt könnte sie halt im Corporate Law sagen, ey, ich mache jetzt einfach sowas wie eine GmbH und die stülpe ich allen nationalen 27 Ländern auf. Und dann werden die alle sagen, auf keinen Fall. Wir haben unsere eigenen Rechtsformen, wir wollen, das ist halt auf kulturgeschichtliche Gründe, da wollen wir überhaupt nicht, dass da irgendjemand dran geht. Und deswegen überlegt die EU gerade, ein 28. Regime zu bauen. Das heißt, du erlaubst den allen, weiter ihre GmbH-Form zu haben in den 27 Ländern, aber schaffst die Möglichkeit, ein 28., also sozusagen neben den 27 Regulierungen, ein 28. Corporate Law zu haben. Und das müsste dann automatisch compliant sein über alle Länder hinweg. Das heißt, du könntest dann mit deinem Unternehmen sagen, geil, ich habe keinen Bock auf die deutsche GmbH, sondern ich nehme das EU Inc. und bin dann sofort compliant mit allen anderen EU-Ländern. Und das ist etwas, was ich ganz interessant finde, zu sagen, du schaffst halt Möglichkeiten. So, und da müsste man schauen, ob man das über weitere Bereiche ausgrenzen könnte.
Und das 28. Regime hat dann auch eine eigene Aufsicht wie eine BaFin?
Ja, das ist exakt alles nicht defined. Ja? Also das müsste man mal überlegen. Aber
der Superstaat.
Ja, aber also ich glaube, die Idee ist halt zu sagen, so, wenn die blöden Nationalstaaten sich nicht harmonisieren lassen, dann gibt den Firmen mal halt die Möglichkeit, in ein 28. Regime reinzurutschen, was halt automatisch harmonisiert ist.
Habe ich verstanden.
Also du drehst es so ein bisschen um. Ne? Und ich finde das natürlich auch so ein bisschen Volt irgendwie Spirit zu sagen, so, wenn die Systeme halt nicht wollen, dann innoviere sie halt einfach so. Und ich finde, also durch Wettbewerb irgendwie auch, und das finde ich eigentlich eine ganz attraktive Frage. Du kommst halt dann ganz schnell in die Frage von Insurance, von ja, Taxes und so, und dann kommst du irgendwie auch so in so Einstimmigkeitsfragen rein. Aber dass man überhaupt mal Ansätze findet, halt irgendwie dieses europäische Potenzial zu entfalten, finde ich sinnvoll. Und das ist auch bei der Anstellung von Arbeitskräften über den Kontinent halt super wichtig. Also ich,
ja, alles gut. Damian, du hast gerade gesagt, du hast damals die Wahl von Trump und Hillary Clinton erlebt. Jetzt haben wir ja gerade Trump das zweite Mal erlebt und wir werden ihn ja ab Januar dann auch agieren sehen und haben es ja jetzt gerade letzte Nacht schon gehört, dass er jetzt gerade auch schon Einfluss nimmt beim Haushaltskompromiss in den USA. Wenn du auf das Thema guckst und wenn du dann auf die europäische Infrastruktur, auf die europäische Souveränität und Unabhängigkeit guckst, gibt es irgendwas, wo du angstvoll drauf guckst und sagst, boah, ey, wenn wir diese Infrastruktur nicht selber in den Griff bekommen, dann könnte uns das wirklich richtig teuer zu stehen kommen oder wir haben echt ein Problem? Also Beispiel Payment, ne? Sind wir halt super stark auf das Thema amerikanischer Player angewiesen? Klingt jetzt schon sehr biased oder sehr tendenziös. Aber siehst du irgendwas, wo du echt denkst so, scheiße, das könnte uns wirklich hart treffen und da müssen wir möglicherweise was tun?
Ja, ich meine, also um es nochmal einmal ein bisschen größer zu machen, so grundsätzlich hat, glaube ich, diese Trump-Wahl drei Auswirkungen. Das eine ist eine wirtschaftliche Auswirkung, das zweite ist eine Sicherheitsauswirkung, das dritte ist eine demokratische Auswirkung. Also ich meine, ich werde gleich in deine Wirtschaftsfrage eingehen, aber wer so ein bisschen gerade nachverfolgt, was wir für einen hybriden Krieg wir uns gerade befinden, was man in Rumänien sieht, was natürlich in der Ukraine, aber eben auch in Georgien zu sehen ist. Also wir sind in einer Situation, in der eine USA, die sich in eine autokratische Richtung entwickelt, für uns extrem gefährlich sein kann. Gerade also wirklich physisch gefährlich. Und wir sind als Europa nicht in der Lage, handlungsfähig zu sein, um damit umzugehen. Und deswegen glaube ich, dass wir halt ganz, ganz dringend irgendwie aufwachen müssen und lernen müssen, irgendwie gemeinsam auch Sicherheit zu denken. Und wir sind ganz, also ich gar nicht da. Ein Beispiel, Georgien, Sanktionen gegen die georgischen Dream, also Traum da, diese sozusagen russisch-freundliche, ja, wahrscheinlich antidemokratische Partei, kommen nicht durch, weil Ungarn und Slowakei das blocken. Ja? Und das sind einfach so, ja, also Zeichen dafür. So. Dann können wir über die demokratischen Elemente reden, die hängen damit zusammen. Aber vielleicht, um auf deine wirtschaftliche Frage einzugehen. Also, ja klar, ich habe jetzt gerade mir vor allem die Payment Provider angeschaut, International Card Scheme oder wie die heißen, weil wir das halt im Kontext digitaler Euro versuchen, uns halt genau zu überlegen. Und ja, ich meine, die Zahlen sind halt krass, wie viel mittlerweile irgendwie über Apple Pay und dann sozusagen in Apple Pay die ja, Visa und Mastercards dieser Welt laufen. Das ist eine relativ fundamentale Infrastruktur und auch einer der Gründe, warum der digitale Euro, glaube ich, gerade wieder ein bisschen relevanter wird. Und die, ich meine, die europäischen Competitor, das wisst ihr als Experten besser, aber sind da nicht mal in sozusagen, ja, also in Prozentsätzen dran, was da eigentlich passiert.
Das Problem ist ja, dass du halt da auch eine Zersplitterung hast. Ne? Du hast halt relevante Player national, aber du hast halt keine Klammer oben drüber. Das ist ja wieder das sehr, sehr typische europäische. Du hast relevante Player in Spanien, relevante Player in Deutschland mit einer Girocard, mit einer Card Bankier damals in Frankreich und so weiter. Aber du hast halt keine Klammer. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der große, große Vorteil von Visa und von Master, dass sie uns halt immer diese Klammer bieten. Und ich meine, gerade Menschen wie du, auch Miriam und ich, die halt dann doch relativ stark und viel unterwegs sind, du willst halt nicht irgendwie mit lokalen Karten durch die Gegend laufen, sondern du willst am liebsten eine, maximal zwei Karten mit dir rumtragen und die müssen überall funktionieren. Und das haben die uns halt ganz gut auf die, ganz gut ermöglicht über die letzten Jahrzehnte. Ne?
Ja, aber es ist schon, ich meine, ich habe mir jetzt von der EZB nochmal ein bisschen die Margen erklären lassen in einzelnen sozusagen Vergleichsländern in Europa. Und das ist halt, es geht halt bei Riesenhändlern irgendwie bis zu bei 40 Cent auf 100 Euro, glaube ich. Und bei kleinen Händlern ist es halt bei fast 2 Euro auf 100 Euro, die da sozusagen als Fee rausging, 1,80.
Ja, wobei das Wobei das, glaube ich, teilweise ein bisschen Äpfel und Birnen verglichen sind und teilweise ein bisschen Angst gemacht wird. Gerade auch in Deutschland gab es eine Kampagne von der Girocard, die ist ein bisschen schiefgelaufen, weil so teuer ist es dann auch nicht mehr. Du hast dann schon mittlerweile dann auch wiederum Startups, die es ganz gut hinbekommen haben. Halt auch für kleine Händler, so ein SumUp zum Beispiel, die es hinbekommen haben aus Deutschland heraus, offiziell aus England, aber inoffiziell aus Deutschland heraus, das ganz gut hinzubekommen und halt auch bezahlbar zu machen. Ne? Aber glaubst du, dass wir das hinbekommen, als Europa dort eine souveräne, eine eigenständige Infrastruktur. Gut, wir haben SEPA, was ja eigentlich schon eine geile Infrastruktur ist, aber darauf halt auch einen relevanten Scheme zu bauen, auch in einem Zeitraum, der ja irgendwie auch noch für mich erlebbar ist.
Ich muss eine Rückfrage stellen, weil also das, wo ich beim digitalen, wie gesagt, ich befinde mich da in der Kennenlernphase, ja. Und was ich immer gerne mache, ist, ich will den Regulierungsgrund verstehen.
Ja.
Und dann überlegen, was ist die beste Regulierungsantwort. Ja? Also es könnte ja irgendwie sein, hey, hohe Fees heißt, wir müssen irgendwie in irgendeiner Weise den Wettbewerb da aufbrechen oder so. Aber also sozusagen die Einführung des digitalen Euro ist ja nur eine Option von mehreren, die man als Regulator eigentlich hätte. So, deswegen habe ich einfach eine ganz simple Frage an dich oder an euch. Würdet ihr sagen, dass es wichtiger ist, aus einer Souveränitätsperspektive, wie du es gerade machst, auf sowas wie diese Payment Provider zu schauen, oder geht es um eine zu hohe Fee Structure? Es hört sich so ein bisschen an, als wäre das Souveränitätsthema für dich zumindest, André, wichtiger. Ist das richtig?
Ich glaube, dass du einfach, du solltest oder wir sollten als großer supranationaler Staat Europa in der Lage sein, so etwas selber zu ownen, so etwas selber in der Hand zu haben und in keine Abhängigkeit zu geraten. Und Fees sind Mittel zum Zweck. Also du darfst natürlich keine Lösung bauen, die bescheuert teuer ist, aber das ist ja auch nicht notwendig. Aber etwas zu machen, nur weil es günstiger ist, ist ein blöder Race to the Bottom. Damit wirst du auch nichts gewinnen. Das ist, glaube ich, das ist kein Grund. Das ist, wird manchmal hochgeworfen, aber ist aus meiner Perspektive der falsche Trigger, so etwas loszutreten. Miriam, sorry.
Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen widersprechen, weil ich glaube schon, also ich habe ja auch ganz, ganz viele Jahre Payment-Vertrieb gemacht, dass es schon extrem wichtig ist, also auf der Handelsseite, dass es auf keinen Fall preislich darüber liegen darf. Also es muss entweder vom Preis her gleich sein, vom Niveau oder günstiger, ja, damit es auch attraktiv genug ist, damit es auch wirklich eingesetzt wird. Und was jetzt so schwierig war, auch in den letzten Jahren, also sämtliche Initiativen, die in Deutschland gestartet sind oder auch, jetzt gibt es ja auch die EPI oder so, tun sich halt schon schwer damit, dann wirklich ein USP zu schaffen. Ja? Und ich glaube, das musst du halt mehr vom Kunden her denken. Was will der Kunde? Der Händler, der möchte günstige Preise. Aber die Kunden wollen halt ein schönes, einfaches Erlebnis. Und wir haben halt sehr kompliziert gedacht in letzter Zeit. Ich glaube, da muss halt einfach mehr Einfachheit kommen. Ja.
Ja, es ist interessant. Also weil zum Beispiel, es gibt auch noch eine dritte Perspektive. Es gibt ganz viele Kunden, die immer so rumwabern beim digitalen Euro. Und deswegen finde ich es immer spannend zu sagen, so welche ist es denn genau oder was ist secondary, what is primary objective? Also eine andere Perspektive ist zu sagen, wenn alle gezwungen werden, digitale Zahlungen anzunehmen, wie kann es sein, dass ich als kleiner Händler oder als großer Händler unterschiedlich viel Geld aus meinem Euro rauskriege. Also die Gleichheit des Euros als Zahlungsmittel im digitalen Raum ist nicht gegeben oder ist sozusagen abhängig davon, wie groß meine Verhandlungsmacht gegenüber internationalen Card-Providern ist. Also das finde ich interessant, ist auch eine Souveränitätsfrage, aber ist eher eine Souveränität des Euros selber, wie so die sich da wieder kommt. Also ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Ich glaube, dass viele Leute viel zu simpel drüber nachdenken. Und jetzt, um auf deine Frage zu antworten, werden wir das erleben? Ja? Die EZB und auch die Europäische Kommission haben eigentlich schon ziemlich vorgearbeitet und warten eigentlich auf den Gesetzgebungsprozess, dass er jetzt langsam zum Abschluss kommt, damit sie dann eigentlich live schalten können, was sie machen wollen. So. Und wie das funktionieren soll, ist, dass es halt nennt man Status of Legal Tender, also dass du sozusagen mit der digitalen Euro-Regulierung verlangst, dass jeder Händler und jede Händlerin tatsächlich eben einen digitalen Euro auch annimmt. Das heißt, die Banken werden dazu verpflichtet, digitale Euro-Wallets zur Verfügung zu stellen innerhalb des normalen Online-Bankings. Die Händler werden verpflichtet, den digitalen Euro anzunehmen. Und dann habe ich nochmal so ein paar Fragen zugestellt, ja, und wollte dann irgendwie so eine Card issuen, die ich dann auch in mein Apple Wallet reinziehen kann. Und da waren sie dann noch nicht so ganz so weit, das zu erklären oder erklären zu können. Aber grundsätzlich wollen sie eigentlich sich sozusagen nicht so in diese Details einmischen, sondern eher halt das Backbone bauen. Und dann würde die Abwicklung halt über das System des digitalen Euros laufen, wenn du halt Geld rüberschiebst und du hättest eigentlich die internationalen Payment Provider komplett außen vor. Ja. Also
wobei das, wenn du Miriam und mich und ein paar möglicherweise auch ein andere paar Payment Nerds fragen würdest, das ist die Kopfgeburt, dass dann wirklich alle raus sind, weil Akzeptanz auf der Straße hinzubekommen, dafür wirst du wieder Mittelmänner, Mittelfrauen brauchen und damit meine ich eigentlich Player in dem ganzen Spiel. Aber das ist, glaube ich, echt eine Detailfrage. Aber also ich verstehe den Punkt, warum man das Ganze machen will. Auch was du gerade sagtest, dass alle das Gleiche für den Euro rausbekommen und ein gesetzliches Zahlungsmittel zu bekommen. Aber da steckt wirklich ganz, ganz viel im Detail drin, wie du die Akzeptanz dann aufgebaut bekommst und wie du es halt auch so einfach wie möglich machst, was Miriam gerade auch schon sagte. Weil du kannst natürlich die Banken dazu verpflichten, das Ganze in die Wallet reinzubringen. Und zu sagen, das ist sozusagen jetzt so ein weiteres gesetzliches Zahlungsmittel. Gleichzeitig macht es ihnen natürlich auch ein bisschen schwer, wenn es dann wirklich auch Zentralbankgeld sein sollte. Das ist ja noch eine offene Frage. Was ist das Ganze? Bis zu welchen Höhe wird es auch gemacht? Und da muss natürlich, wie gesagt, was ich gerade schon beschrieb, die Akzeptanz dann auch beim Händler hinbekommen. Und das ist einfach etwas, was ja mehr oder weniger Straßenarbeit ist, ne? Also wirklich jeden Händler davon zu überzeugen, sich dann irgendwie eine Infrastruktur hinzustellen, die kann natürlich immer leichter sein. Das kann einfach nur ein QR-Code sein und sowas.
Aber André, das ist nicht ganz richtig, weil der Unterschied zwischen sozusagen euch als Unternehmern und dem Staat ist, dass der Staat es gesetzlich verlangen kann. Und das ist die Idee. Ja? Also die Idee ist zu sagen, hier darf niemand einen Euro ablegen. Also wenn jemand mit einem Euro Münze zahlen möchte, dann kannst du ja nicht sagen, nee, das Zahlungsmittel nehme ich nicht, weil es ist sozusagen das gesetzlich festgeschriebene Zahlungsmittel. Und die Idee ist tatsächlich beim digitalen Euro, dass jeder Händler, außer er nimmt wirklich nur kleine Summen von Cash an, das annehmen muss. Das heißt, SumUp und keine Ahnung was, die müssen alle dann gesetzlich sozusagen in ihre Systeme, sowohl at Point of Sale als auch bei sozusagen Online-Einkäufen, diesen digitalen Euro annehmen und dafür die Lösung schaffen. Also du hast sozusagen eine direkte Akzeptanz, die Frage ist dann, wie oft wird es als Zahlungsmittel benutzt werden, wenn es auch zur Auswahl steht? Und da würde ich halt sagen, wenn es in meinem Wallet ist, weil ich das halt da habe und wenn ich es auswählen kann und die Gebühr ist null, ist ja nicht ganz null, aber können wir auch noch drüber reden, aber dann ist es natürlich so, dass es dann schon alle machen werden, glaube ich. Also könnte ja,
die
ich,
Frage
also,
ist dann,
wenn es auf beiden
die,
Seiten
die Frage so, ist dann, Damian, wie kriegst du dann noch Incentives hin für diejenigen, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, also die halt die Akzeptanz zur Verfügung stellen? Also wenn es halt nichts mehr zu verdienen gibt in diesen Payment Rails, wird es natürlich irgendwie auch möglicherweise eine leere Lösungsmenge für die Akzeptanzanbieter, die du gerade angesprochen hast, weil sie gar nicht mehr davon profitieren können. Aber ist, glaube ich, echt eine spannende Frage.
Deswegen gibt es eine Fee Structure, da bin ich immer noch am Überlegen, was sind sozusagen die Benchmarks, ja, aber die Europäische Kommission sagt, ja, regular Benchmarks sozusagen. Und die, also, wenn, also das Interessante ist ja, es ist jetzt ein bisschen anders, aber wenn du jetzt sozusagen nur den Fee rausnimmst, der existiert für Visa und Mastercard, so blöd es ist, dann hast du natürlich auch, wenn du insgesamt niedrigen Fee verlangst, Möglichkeiten für die Banken, die dort mit involviert sind oder so eine SumUp, eben einen höheren Anteil des sozusagen kleineren Fees zu bekommen und damit eigentlich sehr zufrieden zu sein. Also das System zur Verfügung zu stellen, aber halt nicht mehr im Hintergrund halt diese Card, also sozusagen die Abwicklung ist halt for free, die macht halt die Zentralbank für dich, aber der Fee, den du nehmen kannst, wenn du halt auch, was weiß ich, 10%, ja, also ich glaube, die Schätzung...
Du nimmst mich aus der Kette raus und das, was vorher in der Kette drin war, verteilst du einfach anders.
Die Schätzung ist, dass 60% sind, was die was Visa und Mastercard dann, Visa, ihr wisst die Zahlen und zahlen besser, aber natürlich, wenn du 60% runtergehst und oder nur 50% und dafür die 5% jeweils an die beiden anderen verteilst. Also ich meine, there's a lot of cash going around, ja.
Das ist interessant. Also ich bin gespannt. Und was meinst du auf dem Zeithorizont? Wie lange dauert es noch?
Also jetzt gerade ist der konservative Berichterstatter, für den sozusagen, also ein Deuter ist zurückgetreten, weil er sagt, es ist nicht mein Thema und ich habe das auch Ja, ich halte es nicht.
Das soll nicht mein Thema sein für den Wahlkampf, hat, glaube ich, sein Argument. Ne? Da hat, glaube ich, Angst vor dem deutschen Wahlkampf. Ne?
Das ist richtig. Aber es ist auch krass. Ich meine, weißt du, du sitzt hier im Finanzausschuss so, dann kommen halt lauter Fragen an die neue Finanzkommissarin und die AfD setzt sich halt rein und sagt, wieso wollen sie mein Bargeld abschaffen? Aber das ist halt so ein Thema, so ein emotionales Thema für die Menschen. Statt dass man sagt, hey, wie geil, die wollen mein Bargeld retten, indem sie es halt ins Digital übertragen. Das hat ja überhaupt nichts mit dem echten Bargeld zu tun. Bitte dein Bargeld in keinster Weise, in irgendeiner Weise verändern, sondern es geht sozusagen um die Frage, wie kann ich es digital retten, mein Bargeld zu. Aber das checken ja nicht und dann haben die Leute Schiss, ja, vor Populisten. Das ist halt echt so. Und das ist halt auch traurig, dass wir da jetzt schon hingekommen sind. Aber klar, es ist halt so ein super emotionalisierendes Thema. Ich mache gerne damit Wahlkampf, wenn die Leute das wollen. Aber,
ja. Ja, Miriam und ich sind beide schon damit wirklich in die Ecke gedrängt worden. Ne? Also Miriam, du hast es ein paar Mal erlebt. Ich war mal irgendwann in einer Talkshow vom MDR. Jetzt kann man sagen, okay, MDR hast du auch bestimmtes Klientel. Aber das war schon echt krass. Also du bist da mit Leuten in der Diskussion, wo du denkst so, Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, wie ich mit euch überhaupt intellektuell streiten soll, weil das funktioniert nicht. Weil ihr euch einfach gar nicht auf einer vernünftigen Basis oder Fakten, du hast vorhin mal kurz gesagt, als du über Volt gesprochen hast, faktenbasierte Partei. Und das ist halt an der Stelle wirklich schwierig, auch wenn du über das Thema Bargeld und über solche Sachen sprichst. Wenn ihr erlaubt, Miriam, wenn du auch erlaubst, lass uns da mal kurz auf ein anderes Thema kommen und ein bisschen von dem digitalen Euro vielleicht auch ein bisschen weggehen. Du hast am Anfang gesagt, dass es auch um den Zugang zu Kapital geht und möglicherweise auch darum geht, Geld besser einzusetzen und ich weiß ja, dass Volt auch sehr stark auf das Thema Best Practice guckst. Wenn du so auf das Thema Zugang zu Kapital und Innovationsfreude und sowas guckst, hast du so ein Best Practice Beispiel im Kopf? Also ich habe eins in München zum Beispiel mit Unternehmertum, wo ich finde, wo das super gut funktioniert, so dieser Austausch zwischen Universität, privatem Geld, öffentlichem Geld und dieses Ganze zusammenzubringen. Fällt dir so etwas auch in Europa nochmal ein?
Ja, also es gibt so eine Regulierung, die heißt Digital Europe. Jetzt wird es kompliziert, weil in der EU machen wir gerne Sachen, die ähnlich klingen. Und da sind auch, werden sowas wie Unternehmertum auch gefördert, ja, Digital Hubs, Innovation Hubs. So. Mhm. Das gibt es schon als Replizierung. Ich muss zugeben, Unternehmertum schafft halt so ein ganz geiles Ökosystem von verschiedenen Elementen, die du gerade genannt hast, die irgendwie zusammengebracht werden. Dadurch, dass ich jetzt gerade im Finanzausschuss sitze, denke ich gerade erstmal drüber nach, so, wenn ich jetzt mal überlege an die Hebel, die privates Kapital anlocken und die Hebel, die öffentliches Kapital zur Verfügung stellen und die man trenne und dann kurz drüber nachdenke, da versuche ich gerade ins Detail reinzugehen. So. Und bei den privaten Kapital anlocken habe ich gerade vorhin schon gesagt, Kapitalmarktunion, ja, egal ob das jetzt gemeinsame Börsen sind, um IPOs zu ermöglichen oder ob das, was weiß ich, keine Ahnung, Verbriefung, also kann man über viele Themen irgendwie reden. Aber was ich natürlich auch spannend finde, ist diese Frage, wie sieht das mit institutionellen Investoren und Venture Capital aus? Also das, was Frankreich da ja gemacht hat, irgendwie zu sagen, so, ihr müsst irgendwie einen gewissen Anteil ins Venture Capital setzen. Aber wie insgesamt kriege ich irgendwie Innovationskapital erhöht? Und da gibt es hier große Diskussionen gerade drüber. Und ich versuche auch ein bisschen mit institutionellen Investoren zu reden. Und du kommst immer zu unterschiedlichen Antworten. Ein paar sagen, hey, ich kann als institutioneller Investor gar nicht in VC investieren, weil es gibt diese gesetzlichen Regeln unter Solvency II. Und dann schaust du nach und sagst so, nee, ehrlicherweise kannst du es schon. Du denkst, du darfst es nicht. Bei den meisten. Und dann sagen die anderen, ja, aber dann müsste ich eine Abteilung aufbauen, die irgendwie sich mit Venture Capital auseinandersetzt. Und das kostet mich halt 15, 20 hochbezahlte Arbeitskräfte. Und wenn ich einfach auf ETF oder Staatsanleihen gehe, dann habe ich den Stress mit meinem Gewerkschaftsmenschen, der auch irgendwie in meiner Pensionskasse sitzt, nicht. Und ich spare mir halt relativ viel Geld. Und ich glaube, also da sozusagen richtig tief reinzugehen, ist, glaube ich, eine gute, wichtige Frage. Und dann kommst du aber halt auch schnell zu der Frage, wie gehen wir damit um, dass wir nicht besonders viel kapitalgedeckte Rentenvorsorge haben, in Deutschland zumindest. Wie kann man das irgendwie lösen, wenn man das eigentlich braucht, um dann gleichzeitig in Innovationskapital zu investieren? So, das sind so die Fragen, in denen ich mich gerade bei der Privatkapitalzugangsfrage irgendwie beschäftige.
Ja? Also als institutioneller Asset Manager, bei dem ich aktuell tätig bin, kann ich dir sagen, es ist in der Tat schwer, also das Thema Venture Capital dort reinzupacken. Du kannst ganz viele Sachen machen, aber mit Venture Capital tun sich wirklich viele Asset Manager wirklich einigermaßen schwer, weil das halt irgendwie so ein bisschen so ein so ein ungeliebtes Kind ist oder jedenfalls eine Asset-Klasse, die halt einfach deutlich schwieriger zu handeln ist. Und du einfach echt eine eigene Industrie im Grunde genommen dahinter hast. Gar nicht so leicht. Kann ich gar nicht sagen.
Und das Interessante ist ja, dann kommst du dahin und sagst, dann sagen manche, ja, ich hätte gerne, würde gerne, aber die Venture Funds, die ich da so kenne, die sind viel zu klein für mich.
Mhm.
So. Und dann kommen Leute und sagen, ja, das liegt halt daran, weil in Amerika haben die ja vor 20 Jahren angefangen und dann sind die Fonds mit den Firmen gewachsen. Und hier haben wir gar nicht die Fondsmanager, die halt auch so ein Firmenportfolio haben. Und dann kommst du wieder zu der Frage, es hat auch keiner Bock drauf, Growth Investments zu machen, weil wir keine IPOs machen können. So. Und du bist halt irgendwie so
ein Circle.
Und also dadurch, dass ich ja so ein bisschen ungeduldiger Mensch bin, denke ich jetzt so, okay, da müssten wir jetzt halt in kürzester Zeit diese Kapitalmarktunion halt krass fast-tracken einfach, weil das, was, also es sind halt extrem viele Elemente, aber dann lass die halt sortieren nach Impact und die dann möglichst schnell irgendwie durchziehen, weil diese Antwort, ja, das geht jetzt alles irgendwie, also das, da bin ich ehrlicherweise noch so ein bisschen auf der Suche nach den Silver Bullets und die gibt's vielleicht nicht, aber wenn euch da welche einfallen, super gerne. Und die zweite Teil davon ist öffentliche Gelder. Und ich glaube, also grundsätzlich ist die Frage, ob öffentliche Gelder sowieso irgendwas helfen können oder nicht, aber der EIF zum Beispiel wird mir immer wieder als Fund of Fund irgendwie ganz positiv beschrieben. Also könnte man überlegen, ob man da irgendwie mehr Geld reinsteckt. Dann gibt es, habe ich mir jetzt gerade gesagt, angeschaut, den European Innovation Fund. Der macht aber exakt, gibt ja so Leuten wie RWE wie Geld, wo ich so denke, ja gut, also I don't know if they really need it. Aber meinetwegen für Disruptive Technology, also bin ich so ein bisschen unsicher. Und da gibt's halt so Modelle in Israel, dieser Josma-Fonds, den man sich anschauen kann, dann diese Generationenfonds in Deutschland oder BIN-Initiative oder so. Also bin ich noch auch ein bisschen auf der Suche nach den Dingen, die wirklich Innovation fördernd sind und irgendwie halt das abdecken können. Ne?
Deshalb hatte ich auch gerade auf Unternehmertum geschielt, ne? Weil da finde ich, hast du, was Helmut und das Team da aufgebaut haben, ist glaube ich schon echt ziemlich einmalig, wenn du so auf Europa guckst. Ne? Und bin bei dir, EIF und möglicherweise auch gespiegelt, KfW, machen mittlerweile, glaube ich, echt schon einen ganz guten Job.
Würdest du sagen, das verzerrt die, also es ist ja die, so die Frage, so sehr, also dass fast jeder Fondsmanager 60% EIF irgendwie hinterhergeschmissen bekommt. Das wäre sozusagen die liberale Perspektive darauf. Glaubt ihr, das hat auch negative Auswirkungen?
Dass der EIF ein Klumpenrisiko hat oder dass der EIF einfach zu mächtig ist? Oder was meinst du, welche negativen Auswirkungen?
Ja, ich weiß auch nicht. Also, dass er halt irgendwie das vielleicht, genau, das hat mir neulich jemand gesagt. Es sind auch viele Fonds und VC, die VC-Branche ist als Ganze nicht performant. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist.
Ja.
Sozusagen die Return Rates sind schlecht, weil viel zu viele schlechte VCs durchfinanziert werden vom EIF.
Mhm.
Und dann denken die großen institutionellen Investoren, boah, in diese schlechte Asset-Klasse möchte ich aber auf keinen Fall reingehen. Aber es liegt wieder am EIF, weil das wäre sozusagen das Negativargument.
Ja, müsst ihr mit irgendwas drüber nachdenken, ob der EIF halt bessere DDs machen muss oder ob er einfach möglicherweise zu viel Kapital hat und einfach das Kapital einfach allokieren muss. Ne? Also das ist ja, geht ja so ein bisschen einher miteinander. Könnte man, glaube ich, mal drüber diskutieren, aber grundsätzlich bist du, glaube ich, als Venture Capitalist fast schon mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn du halt nicht zum EIF gehst oder zur KfW gehst und dir jedenfalls das gespiegelte oder teilweise halt bereitgestellte Kapital noch abholst. Ich meine, du musst ja immerhin, und darauf verlassen sich ja EIF und KfW in weiten Teilen,
andere LPs der Fallschirm,
den ja fast jedes,
gehen ja nicht als Anker rein,
öffentliche Kapital nimmt,
Spiegel der HTGF ist.
Das ist ja immer so ein bisschen
andere Förderbanken, auch regionale Förderbanken,
die gehen ja eigentlich immer nur dann rein, wenn sie wirklich halt auch einen anderen mit dabei haben, verlassen sich dann halt sehr häufig auf die DD von oder auf die Due Diligence von denen, ne?
Ich würde gerne noch mal wissen, also es ist ja eigentlich relativ, es ist ja schon einiges an Geld da durch die WIND-Initiative und es gibt auch diese Forschungszulage beispielsweise, ja, also die haben wir auch bei Banksware beantragt und das hat, wir haben das Geld letztes Jahr, genau vor einem Jahr, ich glaube im Dezember oder so, haben wir das Geld bekommen. Es hat 2 Jahre gedauert. Das sind immer solche Dinge. Und jetzt komme ich jetzt wieder drauf. Ich habe letzte Woche hat mich jemand kontaktiert aus der Industrie auch, der mich packte, sag mal, ich glaube, ich könnte mich für die Forschungszulage hier qualifizieren. Wie habt ihr das denn gemacht? Ich verstehe das nicht. Hast du mal einen Kontakt für mich, wo ich immer so denke, es gibt's doch gar nicht. Und da sind wir wieder beim Thema Verwaltung und alles ist überreguliert und es ist so kompliziert, an Geld zu kommen. Und das hast du mit dieser Win-Initiative auch. Ich meine, das steht jetzt seit einem Dreivierteljahr schon im Raum, dass es dieses Geld gibt, dieses Growth-Kapital. Ich fand das auch mal interessant, so aus der Perspektive, weil wir sind jetzt so, die nächste Finanzierungsrunde ist bei uns das Series B. Also wir würden genau da reinpassen in diesem Bereich. Ich weiß gar nicht, wen ich dazu fragen soll. Ja, und mir kann da gar niemand Auskunft geben. Wie kann ich denn an dieses Großkapital kommen?
Weil die Ausschreibung des Finanzministeriums ist noch gar nicht raus, glaube ich. Also ich glaube, du...
Ja, aber weißt du, so als normaler Bürger, in Anführungsstrichen, weiß man das oft ja gar nicht. Du hörst, das Geld wird jetzt da in den Markt gepumpt und niemand weiß aber, wie man irgendwie da hinkommt. Und das hatten wir mit dem Bildungspaket, mit ganz vielen Sachen. Und ich glaube halt, diese ganze... Also da wünsche ich mir ja sehr, das ist ja, weil ich bin ja da, deswegen finde ich ja Volt so gut. Ich finde ja, einen digitaleren Staat ist einfach das, was wir bräuchten, ja, um eben auch solche Lösungen einfach zugänglich zu machen, ja, um nicht irgendwie über 1000 Unterschriften und dann wohl vielleicht noch Faxe irgendwelche Sachen dazu genehmigen, ja.
Ja, ich bin voll bei mir. Ich meine, eins der Themen, das geht jetzt ein bisschen weiter, aber was mit dem Bundestagswahlkampf super interessiert, ist halt die Frage, brauchen wir nicht eigene Föderalismusreformen, um Digitalisierung ordentlich machen zu können, ja? Also, weil jetzt jede Kommune eine lokale halb öffentliche Firma anstellt, die irgendwie ihre Digitalisierung da machen soll, während wir viel zu wenig Arbeitskräfte, also Talent im Digitalbereich haben und die auch viel zu teuer sind eigentlich für die Kommunen. Deswegen haben die alle irgendwie so lala gute Systeme am Laufen, die sie eigentlich auch nicht mehr halten können, weil die irgendwie so Legacy sind. Also ich glaube, da halt eine Zentralisierung bei der Digitalisierung zu machen, halte ich für extrem sinnvoll. Und das würde es dann auf alle Ebenen auswirken. Also
ich glaube, digital und föderal passen halt nicht zusammen. Ne? Also ich glaube, Christoph hat es mal ganz, also Bornstein, den wir ja alle kennen, hat es mal ganz gut beschrieben. Also Deutschland ist halt in seiner föderalen Struktur und in seinem Betriebssystem noch in der Bismarck-Zeit gefangen. Und eigentlich müsstest du mal ein Betriebssystem 2.0 rausbringen. Gab es, glaube ich, mal irgendwann von ihm einen ganz guten Podcast zu. Sehe ich genauso. Sorry, Miriam, ich habe dich gerade unterbrochen.
Nee, ich wollte einfach nur wissen, ob du weißt, ob es da Länder gibt, wo sowas schon sehr viel einfacher geht. Also in Europa ist Estland wahrscheinlich, aber...
Also Estland ist auf jeden Fall ein Beispiel. Aber ich meine, habt ihr euch mal die ukrainische App angeschaut? Das ist der absolute Hammer. Kennt ihr die?
Ja, ich habe das gesehen, weil wir haben damals Flüchtlinge aufgenommen und die konnten super viel über diese App machen. War schon krass.
Jetzt klingelt schon meine Plenumsglocke. Das heißt, du musst jetzt
alles gut
in 5 Minuten dann auf loslaufen.
Wunderbar.
Aber zur ukrainischen App noch ganz kurz. Also das ist wirklich krass. Die haben eine App entwickelt, auf der alles ist. Also deine Schulbildung kannst du darauf machen. Du kannst das nachts dein Handy auf deinen Fensterrahmen legen und auf Zuhören klicken und dann analysiert der, ob Drohnen vorbeifliegen, um dann Frühwarnsysteme zu bauen. Das Ding kann ganz Fotos von einem vorbeifahrenden russischen Panzer machen und ans Militär schicken. Du kannst gleichzeitig spenden, wenn du Bock hast an dein Militär. Du hast halt deine ID, dein Zeugnis aus dem, aus der Uni und so alles da. Ja? Sorry für diese Hintergrundklingeln jetzt.
Das klingt ein bisschen wie im Theater, aber das ist wie auf Klingels dreimal.
Die Abgeordneten sind ja müde und schlafen alle. Die müssen jetzt aufgeweckt werden durch ein Läuten durch den gesamten Parlamentsraum durch, damit die dann auch alle brav abstimmen gehen. Ja.
Damian, dann kommen wir langsam, glaube ich, auch zum Ende. Oder wann musst du los?
Ja, ich glaube, wir sollten dann wahrscheinlich langsam
alles klar.
Am Ende kommen. Ja.
Dann, was willst du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Also wir hätten, glaube ich, noch ganz, ganz viele Fragen und könnten wahrscheinlich auch noch über EPI sprechen und über sowas wie europäische Großbanken, Einlagensicherung, Altersvorsorge haben wir gerade schon angesprochen. Also es bleibt, glaube ich, noch eine ganze Menge Platz auch für Fintech oder für Finanzen in der Politik und bin happy, wenn wir dann Volt auch in einigen Teilen einfach auch mit der Position sehen. Aber was möchtest du gerne noch mitgeben? Hast du noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben magst?
Ja, super gerne. Eigentlich ganz Bezug auf für den Beginn unseres Gesprächs. Es ist eine Einstellungsfrage gegenüber der Politik. Ja? Also wir haben, glaube ich, mittlerweile so ein System entwickelt, wo wir irgendwie so eine Glasscheibe haben zwischen wir sind hier und dort sind die Politiker und die Politik. Und eigentlich macht es mega Spaß, die irgendwie anzuschauen und doof zu finden oder gut zu finden, aber das Grundverständnis von Demokratie, dass wir alle Teil dieses demokratischen Systems sind, das fehlt. Und das sieht man vor allem daran, dass die Leute halt keinen Bock haben, in Parteien zu gehen. Und ich merke jetzt dadurch, dass ich irgendwie diese bescheuerte Entscheidung getroffen habe, vor 8 Jahren jetzt hier irgendwie Politik mitmachen zu wollen, wie viel ich jetzt hier erreichen kann im Detail zum digitalen Euro oder was weiß ich. Also, und das macht, ich kann wirklich sozusagen Unterschiede machen in der Gesetzgebung dazu, wie diese Welt aussieht. Und das ist für mich eigentlich so eine total positive Erfahrung gewesen. Deswegen ist meine Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer, klar, es passt nicht in jedes Leben rein, aber man kann auch einfach in irgendeine Partei eintreten, keine AfD und BSB, und einfach mal mitmachen und schauen, dass man halt Dinge verbessern kann und auch irgendwie lernen, wieder mit anderen, die andere Meinungen haben, irgendwie zu diskutieren und dann halt gemeinsam zum Kompromiss zu kommen. Und ich glaube, es ist einfach krass helfen kann. Also ganz dumm gesagt, lass die Parteien nicht links liegen. Seit 1980 hat sich die Parteimitgliedschaft halbiert. Das ist nicht gut in Europa. Wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wir zusammenwachsen und Europa zusammengehen. Mit lauten Schwingen.
Und du abstimmen gehen kannst.
Genau.
Miriam, hast du noch was für die Runde?
Nee, ich glaube, du hast ja leider keine Zeit mehr. Aber was würdest du denn den Leuten raten? Also ja, engagiert euch, aber wie kriegt man die denn dahin, dass sie sich engagieren? Wie kriegt man denn wieder eine Lust auf Politik?
Ja, einfach 5 nette Freunde mitnehmen. Ne? Also keine Ahnung, weißt du, diese Ortsverbände, die sind so ausgedünnt, wenn du mit 10 Leuten da reinläufst, dann bist du der Ortsverband bei den meisten Parteien. Das wird immer vergessen. Also diese sozusagen die Ausdehnung der Parteien, der Aktiven innerhalb der Partei heißt, bring 30 Leute mit und du bist dabei. Das ist das Spiel von Demokratie. Ja? Je mehr du Leute mitbringst, desto mehr kannst du Dinge verändern. Deswegen geh halt nicht alleine rein, sondern nimm Freunde mit.
Okay, also Verbundenheit schaffen.
Allianzen. Damian, vielen Dank. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, wie man jetzt immer so schön sagt. Und
genau.
Ja, ebenso. Danke für
sehr
eure
gerne.
Zeit.
Hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht.
Danke euch.
Jetzt eine Weile weitersprechen können.
Ja, auf jeden Fall. Alles Gute.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.